Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich möchte nun auf eine ganz besondere Schwesternbeziehung schauen, nämlich die von Lea und Rachel, die in der hebräischen Bibel bzw. im Alten Testament erzählt wird. Die beiden gelten als Erzmütter Israels. Mit ihrem gemeinsamen Mann Jakob haben sie insgesamt 12 Söhne und diese gelten als Begründer der 12 Stämme Israels. Über diese Geschichte kann ich jetzt mit Birgit Klein sprechen. Sie ist Judaistin und Rabbinerin. Frau Klein, Lea und Rachel sind ja mit demselben Mann verheiratet. Das klingt schon mal nach einer ziemlich komplexen Ausgangslage. War das tatsächlich üblich, dass zwei Schwestern denselben Mann heirateten und das auch noch zur selben Zeit?
Leider wissen wir sehr wenig, wie Ehen organisiert waren in der biblischen Zeit. Das ist eine Ausnahmegeschichte hier von Lea und Rachel, die sicher auch viele andere Botschaften hat, aber nicht um eine übliche Ehe hier zu informieren. Später ist sogar ausdrücklich einem Mann verboten, die Schwester seiner Frau zu heiraten. Das ist also eine der, oder zumindest mit ihr auch sexuell zu verkehren. Also deshalb, es ist hier wirklich eine ganz besondere Geschichte.
Diese Dreierkonstellation von Lea, Rachel und Jakob war ja eigentlich für niemanden so richtig zufriedenstellend. Denn Jakob wollte eigentlich Rachel heiraten, die jüngere der beiden. Um sie zu bekommen, musste er dann aber erstmal 7 Jahre lang ihrem Vater dienen. Nach all dieser Mühsal bekam er dann von diesem Vater in der Hochzeitsnacht statt Rachel die ältere Lea untergeschoben. Er war natürlich enttäuscht, durfte dann aber später auch noch Rachel heiraten. Das wiederum führte aber dazu, dass Lea sich ungeliebt fühlte. Sie galt auch als die weniger schöne von beiden. Zur Entschädigung schenkte Gott Lea dann aber insgesamt 6 Söhne, während wiederum Rachel erstmal kinderlos blieb. Es sind also beide auf ihre Art unglücklich und auf die andere neidisch. Was erfahren wir denn darüber, wie die beiden Frauen mit ihrem jeweiligen Schicksal umgegangen sind?
Wir erfahren relativ wenig darüber. Was sehr spannend ist an dieser Geschichte ist, dass die Frauen erstmalig zu Wort kommen in dem Moment, wo sie ihren Kindern Namen geben, also ihren Söhnen in diesem Fall selbstverständlich. Und das ist das erste Mal, dass es passiert. Vorher in den Generationen davor bei den Eltern und Großeltern waren es entweder die Männer oder das heißt, sie nannten ihn Esau oder sie nannten ihn Jakob, aber es ist nicht die Frau alleine, die den Sohn gebiert, die ihm den Namen gibt. Und das ist jetzt bei Lea ganz ungewöhnlich in dieser Beziehung. Sie ist die erste Frau, die ihrem Sohn, ihrem ersten Sohn und den folgenden Söhnen Namen gibt. Und dem 4. Sohn gibt sie den Namen Juda. Natürlich ein ganz wichtiger Name, weil sich daraus dann bis heute auch das Wort Juden ableitet. Und Juda kommt von der Wurzel danken. Das heißt, er wird danken. Und in der späteren rabbinischen Auslegung heißt es dann, dass Lea der erste Mensch ist, der Gott dankte. Und das wird gesehen in gewisser Weise als Ausgleich dafür für die Erniedrigung, die sie erleiden musste.
Das ist natürlich sehr spannend, weil das ja auch so diese wirklich wichtige Rolle der Frauen da auch schon so in der frühen Erzählung betont.
Ja, die Frauen werden in der biblischen Erzählung sehr passiv geschildert und die einzige aktive Funktion, die sie dann übernehmen, ist die Form der Namensgebung, was aber auch umgekehrt nicht zu unterschätzen ist, weil Namen eine sehr große Bedeutung haben, gerade in der biblischen Tradition. Und das Wort Nomen est omen, also der Name weist schon auf die Zukunft hin, trifft umso mehr für die biblische Zeit zu und von daher haben sie dann eine ganz wichtige Funktion, weil sie in gewisser Weise mit dem Namen auch das Schicksal ihrer Söhne dann vorherbestimmen.
Ich bin aber tatsächlich bei meinen Recherchen auch noch auf eine Erzählung gestoßen, die ich ganz spannend fand, nämlich die, dass Rachel und Lea dann später auch zusammenarbeiten. Da heißt es dann nämlich, dass Lea eine, ich glaube, eine Wurzel, eine Alraune findet, die Fruchtbarkeit fördern soll. Und die sozusagen dann ihrer Schwester Rachel anbietet im Gegenzug für eine Nacht mit Jakob, sodass am Ende dann beide sozusagen die eigene Fruchtbarkeit dadurch noch steigern können.
Ja, das stimmt durchaus. Also die Geschichte mit der Alraune ist durchaus sehr spannend und wird dann teilweise sogar in der späteren jüdischen Auslegung als etwas anrüchig gesehen. Hier quasi versucht wird, die Fruchtbarkeit auf diese Art und Weise zu beeinflussen. Was eigentlich sehr spannend ist bei dem Thema Geschwisterbeziehungen, dass es auch in diesem Fall dieser sehr spannungsreichen Entwicklung es doch wieder auch Momente gab, wo die Schwestern zueinander finden konnten.
Es gibt ja nun neben der hebräischen Bibel auch noch den Talmud. Darin werden aus der Überlieferung konkrete Handlungsanweisen entwickelt. Und der ist ja, kann man glaube ich sagen, für die jüdische Alltagspraxis vielleicht sogar noch wichtiger als die Bibel. Welche Schlüsse ziehen denn die Gelehrten aus der Geschichte dieser beiden Frauen?
Ja, die Schlüsse der Gelehrten sind leider nicht im Talmud überliefert in diesem Fall, sondern in der erzählerischen Tradition, Auslegung der Antike. Und da gibt es unterschiedliche Auslegungen auch nochmal, die das Verhältnis der Schwestern beleuchten, nämlich beispielsweise, dass Rachel Jakob warnte, dass ihr Vater ihn wahrscheinlich betrügen würde und ihm die ältere Schwester unterschieben würde und sie daraufhin ein Zeichen vereinbarten, damit Jakob Rachel erkennen würde. Und dann hatte aber Rachel mit ihrer Schwester derart Mitleid, dass sie ihr dieses Zeichen verriet, damit sie nicht quasi Schande erfahren würde. Und deshalb, also für diese Großzügigkeit Rachels ihrer Schwester gegenüber, wurde sie belohnt damit, dass sie die Vorfahrin von König Saul wurde. Also das ist eine der Auslegungen, die aber darauf hinweist, dass hier selbst in dieser Situation versucht wird, Rachel als sehr großzügig gegenüber ihrer Schwester darzustellen, was sie nach dieser Erzählung war, dadurch, dass sie, obwohl sie Jakob derart anscheinend liebte, dass sie dennoch bereit war, ihre Schwester zu schonen und nicht der Schande auszusetzen.
Man kann ja, glaube ich, sagen, dass Eifersucht, Neid und Rivalität auch insgesamt wichtig sind in biblischen Geschwisterbeziehungen. Ich denke da zum Beispiel an Kain und Abel. Da ist Kain wütend, weil Gott seinen Bruder Abel bevorzugt. Aber auch Jakob ist enttäuscht, weil sein Vater in diesem Fall seinen Zwillingsbruder Esau bevorzugt. Josefs Brüder sind eifersüchtig, weil Josef das Lieblingskind seines Vaters ist. Und so geht es dann weiter. Ich weiß, dass Sie neben Ihrer Rolle als Professorin auch als Rabbinerin tätig sind. Erleben Sie denn solche Geschwisterrivalitäten da auch im echten Leben sozusagen?
2022 war ich 4 Monate Vertretungsrabbinerin in Curaçao in der Karibik. Dort eine sehr alte Gemeinde, viele Mitglieder schon dort in der 14., 15. Generation und die meisten irgendwie untereinander verwandt. Und es gab ein Schwesternpaar, was nicht miteinander sprach. Und auf so einer kleinen Insel wie Curaçao mit einer Gemeinde kann man nicht in eine andere fliehen. Das heißt, die Schwestern mussten sich begegnen. Und wenn sie dann beispielsweise auf dem Pult standen, auf der Empore, auf der die Tora gelesen wurde, war die Spannung zwischen beiden sehr stark zu spüren, wenn sie zum Beispiel dann auch vermieden, sich einander anzuschauen. Und da habe ich versucht, tatsächlich durch Workshops darauf hinzuwirken, dass es vielleicht doch wieder zu einer Begegnung der Schwester kommen könnte und zu einem Gespräch, was mir aber damals nicht geglückt ist. Aber ich hoffe, dass die beiden Schwestern doch zueinander finden, weil gerade dann in einer so engen Situation, engen räumlichen Situation, ist so ein schwieriges Verhältnis dann besonders schwer zu ertragen.
Nutzen Sie denn in solchen Situationen dann manchmal auch eben solche biblischen Geschichten?
Ja, es gibt in der jüdischen Tradition selbstverständlich viele Möglichkeiten, diese Geschichten zu nutzen, da diese ganzen Geschichten mit diesen dysfunktionalen Familien, schwierigen Eltern, Kindbeziehungen und Geschwisterbeziehungen ja durch den jüdischen Lesezyklus der Tora jährlich immer wieder gelesen werden. Und jedes Jahr werden die Geschichten von diesen problematischen Familienverhältnissen gelesen. Und es gibt dann immer wieder die Möglichkeit zu versuchen, Beispielgeschichten zu erzählen, wie vielleicht doch es zu einer gelungenen Geschwisterbeziehung kommen kann. Und bei diesen biblischen Geschichten finde ich auch nochmal sehr wichtig, dass hier vor allen Dingen auch die Eltern schuldig werden in gewisser Weise an den Kindern. Denn wie im realen Leben heute sind Geschwisterbeziehungen ja häufig auch deshalb schwierig, weil die Eltern schon in manchen Fällen doch Fehler begangen haben, wie sie mit den Geschwistern umgegangen sind, dass sich Geschwister untereinander benachteiligt und bevorzugt fühlen, was dann zu diesen Spannungen führt. Und das sieht man dann hier auch bei sehr vielen Geschichten, dass zum Beispiel Jakob dann seinen Sohn Josef bevorzugt und die Brüder dann wieder neidisch sind. Also diese Konstellationen, die dann auch hier in ihrer Komplexität aufgeführt werden in der biblischen Erzählung, sind auch Konstellationen, wie sie heute im realen Leben vorkommen. Und deshalb gibt es jedes Jahr die Möglichkeit, wenn diese Abschnitte aus der Tora gelesen werden, wieder wirklich warnend auch darauf hinzuweisen, wie schwierig es doch sein kann und welche große Verantwortung vor allen Dingen auch Eltern gegenüber ihren Kindern übernehmen, weil letztlich auch sie mit dafür verantwortlich sind, zumindest, dass die Geschwister sich später untereinander verstehen.
Also nicht nur die Geschwister haben sozusagen eine Verantwortung für das Familiengefüge und die Harmonie, sondern auch die Eltern. Das sagt Birgit Klein. Sie ist Professorin für jüdische Geschichte an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg und Rabbinerin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Klein.
Ganz herzlichen Dank Ihnen auch, Frau Leis.